Das ist eine sehr bewegende und inhaltsreiche Rede, aber das ist ein Gebet von Jesus, das größte, das von ihm überliefert wird und eines der längsten Gebete der Bibel schlechthin. Sehr bewegend. Wir befinden uns in einer Predigtreihe, wo wir über Gebete sprechen. Ich habe das benannt, empfehlenswerte Gebete, weil sie besonderen Inhalt haben und vielleicht auch eine besondere Relevanz zu unserem Leben haben können. In dieser Predigtreihe sind wir jetzt unterwegs, schon zum 7. Mal. Und wir haben darüber gesprochen, dass Paulus ein intensives Gebet gesprochen hat, ein Lobpreisgebet, ein ganzes Kapitel im Epheserbrief. Das andere haben wir gesprochen, dass Petrus ein sehr kurzes Gebet gesprochen hat, aber ein sehr intensives und persönliches. Herr, wenn es so ist, dann wasche mir noch Hände und Kopf, nicht nur den Fuß. Oder Bußgebet von dem König David auf Psalm 51. Und letztes Mal haben wir schon über dieses Gebet von Jesus gesprochen, unter dem Aspekt, unser Weg in Ewigkeit, dass Jesus für unsere Ewigkeit mitbetet. Und heute ist der zweite Teil dran, wo es heißt, eins in ihm, schriftlich ein bisschen mehr hervorgehoben. Damit wir von der letzten Predigt ins Heute ein bisschen eine Brücke bekommen, fasse ich kurz zusammen, was wir da besprochen haben. Und da seht ihr diese Begriffe. Wir sind ganz unten gesehen, alle unterwegs. Wir bleiben dran in unserer Nachfolge, in unserem Christsein. Aber das nicht einfach nur auf diesen einen Augenblick fixiert, auf hier und jetzt, sondern das ist auf Ewigkeit hin ausgerichtet. Deswegen der Pfeil nach oben. Und unterstützt werden wir durch Gottes Wort. Haben wir gehört, Jesus betet und sagt, ich habe ihnen das Wort gegeben. Wir werden unterstützt durch den Heiligen Geist, in dem wir versiegelt sind auf diese Ewigkeit hin. Wir glauben nicht nur einfach aus uns selbst heraus, sondern das ist auch geistliche Kraft in uns, ein Siegel, den Gott durch den Heiligen Geist uns gesetzt hat. Und Jesus betet für uns. Das ist auch eine starke Motivation, um gut unterwegs zu bleiben. Und da haben wir noch von Missio Dei gesprochen. Das ist die Sendung Gottes durch Gott. Dieser Gedanke durchstreift den ganzen Neuen Testament und die ganze Heilsgeschichte, dass Gott selbst sich nicht zurückzieht, sondern von Anfang an dabei ist, Menschen zu erreichen. Er kommt auf unterschiedlichste Weise zu Menschen, im Alten Testament schon, äußert sich und versucht sie zu gewinnen. Und im Neuen Testament kommt dann durch Jesus Christus, Gott sendet Gott in diese Welt, wird einer von uns. Und wo Jesus dann aus der Welt wieder geht, kommt der Heilige Geist in die Welt, da wo wir sind und in uns hinein und rüstet uns aus und sendet uns, so wie auch Gott, Vater, Jesus gesandt hat. Und Jesus, den Heiligen Geist, sendet der Heilige Geist praktisch uns in diese Welt, sodass wir am Ende durch diese Missio Dei, durch diese missionarische Ausrichtung, Gewinnungsausrichtung Gottes Bodenpersonal werden. Und dieser Gedanke findet in Johannes Evangelium Kapitel 17 im Gebet Jesu eine starke Ausdrucksweise. Deswegen heißt es auch hohepriesterliches Gebet. Und deswegen habe ich euch auch gebeten, zu Hause als Hausaufgabe mehrmals diesen Text persönlich für sich durchzulesen. Vielleicht auch in verschiedenen Übersetzungen, um noch mehr die Facetten herauszuhören, was da alles so mitschwingt in diesem langen und intensiven Gebet. Wer das noch nicht gemacht hat, könnt ihr gerne dann nochmal zu Hause nachholen. Es ist jetzt so, dass wir lange Abende haben und kalte Abende. Man kann zu Hause schön die Bibel aufschlagen auf dem Schoß, sie anschauen und länger lesen. Es ist immer vom Gewinn. Genau, und nun gehen wir zu dem Schwerpunkt von heute. Die Folie 3 erscheint und da seht ihr das ganze Bild von dem einen Ausschnitt, wo ich letztes Mal damit gearbeitet habe. Da war ich oder du einzeln unterwegs auf unsere Ewigkeit hin in unserer Nachfolge, aber das Bild ergibt hier eine andere Perspektive. Ich bin nicht alleine. Wir sind gemeinsam unterwegs. Das ist der Schwerpunkt dieser Predigt. Eins sein in Jesu, da wir nicht alleine sind. Und das ist eine Aufgabe. Ja klar, eine Gabe, dass ich andere an meiner Seite habe, aber es ist auch eine Aufgabe. Und vielleicht kann man sich an dieser Stelle auch fragen, wie geht es uns überhaupt mit der Einheit in diesen Tagen, wo wir so gestresst werden, wo wir in so bestimmten terminlichen Verpflichtungen stehen, wo wir, wie die Kinder gesungen haben, geschüttelt werden durch all die Dinge, die vielleicht ungereimt in unserem Leben so breit und reichlich vorhanden sind. Wie geht uns damit? Oder wie geht es uns damit, wenn wir gerade in der Advent- und Weihnachtszeit vielleicht eine tiefe Einsamkeit verspüren? Da ist von Einheit nicht viel zu sehen oder nicht viel zu reden. Jesus spricht in seinem Gebet aufs intensivste Weise von Einheit. Schaut euch vielleicht dieses Bild nochmal genauer an. Das sind ein paar Kleinigkeiten, die man noch erkennen kann. Einfach jeder für sich genauer anschauen. Unterwegs in die helle Zukunft. Die Sonne scheint entgegen, aber der Hang ist noch vor uns und man geht diesen Hang mühsam hoch. Jeder für sich und hier die Seilschaft zusammen. An einem Seil aneinander gebunden, miteinander verbunden. Sehr interessant ist, dass Jesus seine Fürbitte für die Ewigkeit vom letzten Mal mit unserer Einheit koppelt. Klar hat Jesus jeden Einzelnen von uns im Blick, durch die persönliche Beziehung zu ihm, Kraft unseres Glaubens an ihn. Aber sein Gebet ist durchgehend von Plural geprägt. Sie, sie, sie. Ihnen, ihnen, ihnen. Immer in Mehrzahl. Diese Missio Dei, dieser gute Plan Gottes, ist offensichtlich nur in Einheit umsetzbar. In dieser zerstrittenen Welt, wo jeder für sich ist, wo Egoismus und Individualismus um sich greifen und je länger wir in die Geschichte kommen, umso intensiver habe ich den Eindruck. Und der zentrale Satz für diese beiden Predigten in diesem Gebet ist Vers 11, würde ich sagen. Da heißt es, ich bin jetzt nicht mehr in der Welt, Jesus geht nun, doch sie sind in der Welt. Ich komme nun zu dir, du heiliger Vater, mit dem er schon so eine tiefe Beziehung aufgebaut all die Zeiten. Ich komme nun zu dir, du heiliger Vater, bewahre sie in der Wirklichkeit deines Namens, den du mir gegeben hast. So sollen sie eins sein, wie auch wir eins sind. Und ich greife noch den Psalm, den Vers 22 und 23 auf. Da heißt es, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien. Nicht nur Wort gegeben oder vielleicht auch Motivation oder vielleicht auch den Heiligen Geist, der eint. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit. So sollen sie vollendet sein in der Einheit. Damit die Welt, in der ich nicht mehr bin, aber sie bleiben und in die Gott grundsätzlich schon gekommen ist und immer noch weiter kommt und kommen wird, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, so wie du mich geliebt hast. Also wir merken immer dieses Sie oder Ihnen. Sie bewahrt, sie gesendet, sie sind dabei, dieses zu leben, damit auch die anderen noch dazukommen, für die Jesus auch betet, für die nachkommenden Christen. Sie sind geliebt, sie werden vollendet. Sicherlich ich persönlich auch, aber auch er und sie neben mir und er und sie vor und hinter mir. All die, die neben mir sitzen und die mit mir ihr Christsein gestalten und das Gemeindeleben leben, in einer Gemeinde, aber auch in der weltweiten Kirche. Alles in Einheit. Missio Dei offensichtlich ist nur in Einheit umsetzbar. An sich ist die Einheit nichts Neues für uns Christen von heute. Für die von damals durchaus. Solche intensiven Gedanken von einer gelebten Einheit gab es nicht. Das Volk Israel gehörte zusammen und Gott hat sich immer auch darum bemüht und auch die ganzen hohen Priester und auch die ganzen Propheten haben sich darum bemüht, dass das Volk zusammenbleibt als eine Einheit. Aber wie Jesus das nochmal hier thematisiert und vorgelebt hat, das ist noch eine andere Intensität und Qualität der Einheit. Da hörte man schon auf, wenn Jesus sowas sprach und hier, wo Jesus so intensiv dafür betet. Jeder von uns, der heutigen Christen, hat schon die Texte über diese Einheit im Neuen Testament gelesen oder auch sich Gedanken gemacht oder auch viele Predigten gehört. Und wir bemühen uns um diese Einheit intensiv und das ist gut so. Aber man merkt, dass es Jesus ein enormes Anliegen ist, dass die, die er bis dahin zusammengehalten hatte, das betonte, ich habe alle zusammengehalten und niemand ist verloren außer dem einen, unbedingt sollen weiter zusammen nicht nur gehalten werden, sondern zusammenhalten. Von sich aus, proaktiv, durch ihre Orientierung, durch ihre Haltung, durch ihre Lebens- und Glaubensausrichtung. Das ist ein Anliegen. Und auch die noch, die durch sie, durch diese kleine Schar dazukommen werden. Deswegen ist kein Wunder, dass wir heute in einem Raum so verschiedene Christen zusammensitzen. Weil das hat funktioniert, das haben die getan bis heute. All die Generationen und der Heilige Geist auch. Und das Gebet Jesu scheint zu wirken. Dass wir heute hier miteinander sitzen, nicht nur als Baptistengemeinde vor Ort, sondern auch mit Christen aus anderen Gemeinden. Gemeinsam Gottesdienst gestalten. Das haben wir schon gestern in der Kapelle gemacht, hier im Ort zum Weihnachtsmarkt. Das haben wir schon früher gemacht, auch zu anderen gemeinsamen Gottesdiensten. 1000-Jahre-Feier von Wasbüttel oder Friedensweg. Gemeinsam. Das Gebet hier so scheint zu funktionieren und auch die Gesinnung derer, die vor uns gelebt haben. Wow. Was für ein Vermächtnis in diesem Gebet. Dieser Jesus ist wirklich ein guter Hirte. Er sagt, ein Hirte, der nicht gut ist, der haut ab, wenn Gefahr kommt. Aber der gute Hirte gibt sein Leben für die Seinen. Das hat er gemacht. Aber er hat nicht nur seinen Job gemacht, dass er sein Leben gegeben hat, uns erlöst hat und mit Gott versöhnt hat, sondern er hat auch sein Herz an uns verloren. Deswegen betet er. So, der hat einfach seinen Job getan und einfach zum Himmel aufgefahren, den Heiligen Geist gesendet und es geht weiter mit Missio Dei. Aber er betet noch auf eine Weise, ich kann so nicht beten, wie er hier betet. Es rührt mich bis in Mark und Knochen, Mark und Bein und bis zutiefst ins Herz. Weil Jesus verliert sein Herz an mich und an uns. Und der Hintergrund ist wahrscheinlich, dass er selber weiß, dass er selbst nur aus dieser einen erlebten und gelebten Gemeinschaft, ja Einheit mit dem himmlischen Vater handeln und bestehen konnte. Das beginnt im Tempel als Teenager. Er sucht tiefe Gemeinschaft mit Gott und diese Gemeinschaft, diese Einheit, die er immer mehr ausgebildet hat, hat ihm geholfen durchzuhalten, wie es heißt in einem Hymnus, bis zum Kreuz. Das ist der Hintergrund. Und nun überträgt Jesus dieses Prinzip, das er selber erlebt und durchlebt hat und gestaltet hat, auf uns, auf das Bodenpersonal. So wie wir, du und ich, Vater, eins sind, sollen sie sein in uns und untereinander. Das ist der Still des Hauses, kann man sagen. Das ist der Still dieser königlichen Familie, dass man in Einheit miteinander lebt und umgeht und auskommt und über Zeiten hinweg einfach bleibt. Der dreieinige Gott. Das können Menschen aus anderen Religionen nicht verstehen. Wieso haben wir drei Götter und noch diese Einheit, wie das oft auf Ikonen dargestellt wird? Wer kann das verstehen? Aber das ist das Wesen unseres Gottes. Das ist der Still des Hauses, in dem wir sind. Als Kinder Gottes in diesem königlichen Geschlecht. Das überträgt Jesus auf uns, dieses Prinzip, auf das Bodenpersonal. Wie er, so wir. Wie sie, die drei Gottheiten, in Anführungszeichen, drei Wesen Gottes, eine, drei Personen, ein Wesen, so wir auch. Zwar auf unsere irdische Weise, aber ähnlich. Wohl wissend, dass unsere Unterschiede mächtig unter uns wirken können. Ja. Und da sagt Jesus auch in einem anderen, an einer anderen Stelle vom Gleichnis von einem uneinigen Haus. Jeder Staat, der mit sich selbst uneins ist, wird in Katastrophe enden. Ein Staat, deren Bürger gegeneinander stehen, hat keinen Bestand. Ja, selbst eine Familie, die in sich uneins ist, wird sich auflösen, heißt es in Matthäus 12. Das sind so die Realitäten, von denen er auch weiß und die er auch direkt anspricht. Und er weiß, dass es auch das Wesen dieser Welt ist, getrennt zu sein und alles zu trennen. Jeder rafft nur an sich selbst alles. Egoismus, Individualismus, Separatismus, Distanz. Jeder denkt nur an sich und möchte das größte Stück für sich haben, persönlich, aber auch als Völker und als Bündnisse, ob militärisch oder wirtschaftlich. Jeder will besser als die anderen dastehen und über den anderen und sie beherrschen. Das ist das Wesen dieser Welt. Und das ist auch die Strategie des Satans, des sogenannten Diabolos, des Durcheinanderbringers, der immer wieder in Gottes Werk hineinpfuscht, auch in die Einheit ganz besonders. Der immer ein Gegner ist von Gottes guten Werken. Er möchte zerstören die Einheit. Er möchte zerstören oder hindern die Mission Dei, dass Gott jeden Menschen gewinnt für seinen Plan, für seine Vision. Umso bewusster, weil Jesus das weiß, umso bewusster adressiert er sein Herzensanliegen an den, der in sich selbst eben dreieinig eins ist, der Vater aller ist, der niemanden verlieren möchte, der nur alle gewinnen möchte und der alle an seinen Tisch holt, auch den Verräter, der niemanden buchstäblich verlieren möchte, die ihm alle am Herzen liegen. Das ist Gott. Und dieser Jesus hat diese Einheit vorgelebt. Und durch dieses Gebet die Einheit von uns und die Einheit von denen, die noch dazukommen, an die Vision Gottes sozusagen angekoppelt. Sie damit in Verbindung gebracht, damit diese Einheit nicht nur ein Gedanke ist oder Aufforderung, sondern auch möglich wird. Missio Dei ist also offensichtlich nur in Einheit umsetzbar und nicht nur als eine Idee, sondern auch als eine Bewegungskraft Jesu und als eine klar ausgerichtete Linie des Heiligen Geistes. Zweitens, das bringt mich auf einen Satz. Das bis jetzt Gesagte in der letzten und in der heutigen Predigt bringt mich auf einen Satz. Da heißt es im Punkto Einheit, auch mit diesem Bild ausgedrückt, jeder für sich und alle füreinander. Jeder für sich. Ich muss meinen Weg selber gehen, du kannst den für mich nie gehen. Ich muss meine Last selber tragen, wie Jesus sagt, sein Kreuz. Du kannst es nicht übernehmen. Aber alle füreinander. Jesu Vorstellung von der Gemeinde ist so, jeder ist persönlich auf dem Weg mit Gott, zur Erfüllung seiner Berufung, zur Erreichung der Ewigkeit. Und jeder hat seine eigene Anbindung an Gott. Das ist durch und durch lutherisch. Und das dürfen wir als evangelische Christen ganz hochhalten und immer feiern. Aber auch jeder von uns, die wir so persönlich, individuell mit Jesus unterwegs sind, hat seinen Platz in dem ganzen Konstrukt Gottes. In der Gemeinde, in der Gemeinschaft der Gemeinden. Und da sind eben andere an der Seite. In meinem engsten Kreis und in größeren Kreisen und in weltweiter Dimension. Und diese anderen sind da nicht, um zu stören und auch nicht, um gegeneinander zu konkurrieren. Jeder hat von Gott aus einen guten, bestimmten Platz wo Gott ihn sieht und haben und gebrauchen möchte. Und dafür gibt Gott ihm auch die natürlichen biografischen Gaben, aber auch die geistlichen Gaben. Und damit gibt Gott auch ihm oder ihr seine oder ihre persönliche Bedeutung in der ganzen Vision Gottes, in diesem Prozess der Missio Dei-Bewegung. Man ergänzt sich doch untereinander zu einem Ganzen. Und Paulus bringt das auf wunderbarste Weise zur Sprache mit dem Bild von dem Leib Christi. Finger und Ohr, eine Haarspitze und Zehspitze sind miteinander verbunden auf sinnvollste Weise. Und da ist kein Raum und auch kein Sinn für Konkurrenz und Rivalitäten und das, was wir in der Welt so viel und so intensiv kennen und erleben. Und es gibt auch hier keine Vorstellung von einer Uniformität. Es müssen nicht alle gleich sein. Auch wenn sie alle wichtig sind und ihren Platz haben und aufeinander achten sollen und sich ergänzen, wir müssen nicht uniform sein. Jeder von uns unterscheidet sich in seiner DNA, wie Gott ihn von Grund auf geschaffen hat, als Person und Persönlichkeit. Jeder von uns ist ein anderer in seinem Denken. Jeder von uns darf sich auch in seinem Aussehen unterscheiden von anderen, von der Hautfarbe, vom Haarschnitt, von der Kleidungsart. Und jeder von uns darf sich auch unterscheiden vom Handeln her, wie man bestimmte Dinge angeht. Euphorisch und mit Elan oder eher ein bisschen so vielleicht zurückhaltend und mit Bedenken, wie man sich äußert, wie man strahlt oder eben ein bisschen eingekehrt ist. Es ist alles sinnvoll und gut. Und jeder darf von uns auf seine Weise das Leben gestalten. Und wenn Jesus sagt, so einen allgemeinen Satz, den man auch in unserer heutigen Gesellschaft vielseitig immer wieder hört, wie die Menschen das verwenden, wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Das ist auch eine Einheit, aber es ist noch eine ziemlich offene, unkonkrete Einheit. Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Diese Einheit, von der Jesus spricht, ist mehr. Ja, Unterschiede sind notwendig und gut. Aber sie sind alle durch einen Geist durchdrungen und aneinander verbunden und auf die Vision Gottes ausgerichtet. Das ist wie diese Seilschaft. Das Seil, der Geist Gottes, verbindet die Individuen und sie stellen eine Einheit dar. Jeder ist für sich unterwegs, aber sie sind alle gemeinsam. Jeder für sich und alle füreinander. Und nur so kommen sie über die Gletscherspalten. Nur so kommen sie über die Blankeispassage, wo man am meisten aufpassen muss. Nur so kommen sie auch zu höheren Gipfeln. Jeder für sich und alle füreinander. Und diese Einheit muss bewahrt werden. Nur so kann man bestehen. Wenn man das nicht tut, die Unterschiede, klein und groß, werden uns zerreißen. Da sehen wir politisch, wirtschaftlich, sozial und wie auch immer in dieser Welt zur Genüge. Darüber muss ich nicht weiter Ausführungen machen. Drittens, und die Herrlichkeit. Wir haben an mehreren Stellen, wo wir den Text genau hingehört haben, von der Herrlichkeit gehört. Herrlichkeit, die Jesus bei Gott hatte und nun dabei ist, sie wieder zu bekommen, wenn er zu Gott geht. Du wirst mir diese Herrlichkeit wieder geben, aber sie sind auch untereinander in Herrlichkeit, die ich ihnen gegeben habe. Was ist mit dieser Herrlichkeit? Fühlst du dich herrlich? Ist unsere Gemeinde herrlich? Sind unsere zusammenschrumpfende Kirchen heute herrlich, über die Leute heute Kopfschütteln und aus den Kirchen rennen und die anderen, die eigentlich von Gott aus dahin gehören sollten, sollen noch mehr dazu kommen? Die wollen da nicht hingehen. Sind wir herrlich? Ist es nicht zu fantasievoll von Jesus ausgesprochen und irgendwie übereuphorisch aus seinem tiefsten verliebten Herz in uns einfach so floskelhaft ausgesprochen und Gott kommt schon sowieso zurecht wie mit jedem Gebet? Die Realität sieht ganz anders aus und wir sammeln ganz andere Erfahrungen mit uns selbst und miteinander. Wir sind noch voll in der Welt wo so viel Versagen, wo so viel Nichterfüllung da ist. Und in der persönlichen Nachfolge, in der persönlichen Glaubensgestaltung sind wir noch nie so ganz vollkommen klar. Einheit mangelt und mangelt und mangelt in allen Bereichen, ob Familie oder eigene Gemeinde oder die Gemeinschaft der Kirchen. Obwohl sie bestrebt wird, ist es nicht zu viel hier ausgesprochen. Herrlichkeit von Ihnen, von mir, von dir, von uns. Ich denke, wir müssen hier noch ein bisschen weiter denken. Und die Denkrichtung Jesu ist eben adventlich. Wir sind heute im Advent, erster Advent Gottesdienst. Jesu sagt, ich gehe, ich werde die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, wieder bekommen. Sie bleiben. Aber wie er betet und wie seine Gedanken grundsätzlich ausgerichtet sind, heißt es, ich gehe, sie bleiben, aber die neue Welt Gottes, das Reich Gottes, ist schon jetzt unter ihnen und wirkt im Einsatz in ihnen und aus ihnen heraus in diese Welt. Und ich, Jesus, gehe zwar, sie bleiben, aber ich bin am Wiederkommen. Gott realisiert schon seine neue Welt, indem Jesus sie in diese Welt hineingebracht hat. Und ich gehe, aber ich werde wiederkommen. Das ist auch der Gedanke dabei. Der Advent ist in Jesu Gebet mit eingebunden, mit eingewebt. Die Einheit, die Jesus mit dem Vater lebte, war seine Herrlichkeit eindeutig. Nicht sein Aussehen, sondern die Einheit, die er mit Vater gestaltete, ganz konkret, war seine Herrlichkeit. Das konnten die Menschen immer spüren und auch sehen zum Teil, dass er gerade mit dem Vater gesprochen hat. Nicht sein rein körperliches, alltägliches Aussehen, auch nicht sein Besitz war die Herrlichkeit. Auch sein Image bildete die Herrlichkeit von ihm auf Erden nicht. Er sagt zu einem, der sagt, du bist gut, was nennst du mich gut? Ich bin hier gut. Der Vater allein ist gut. Also sein Aussehen, sein Image, kann das nicht sein. Vater allein ist gut, ich bin nicht gut. Was nennst du mich gut? Oder er sagt ganz demütig, ich tue nur das, was ich höre und sehe meinen Vater tun. Also Image kann nicht sein hier als Herrlichkeit Jesu. Aber diese hat er nun wieder vollendeterweise erlangt bei Gott. Und da wir nun in ihm sind, der die Herrlichkeit mit Gott in Einheit lebte und nun erlangt hatte, da wir nun in ihm sind und durch ihn mit dem dreieinigen Gott und seiner neuen Welt im Heiligen Geist gekoppelt sind, strahlt diese Einheit, Herrlichkeit von Gott aus, von seiner neuen Welt in diese Welt hinein durch uns. Obwohl wir das nicht merken, nicht spüren. Aber diese Einheitsherrlichkeit, in die wir als Mission D einbezogen sind und Jesus uns schon die verliehen hat durch die Gesinnung der Einheit, die strahlt in diese Welt hinein. Und die wirkt auch konträr zu dieser Welt, weil die Welt ist uneinig und die wird uneinig bleiben. Aber wir sind in der Einheit. Die strahlt in diese Welt hinein. Jesus sagt, ich in ihnen und du in mir, so sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Und diese individualistische Welt kennt derart Einheit nicht. Wenn es zu Einheiten kommt, dann nur temporär, für 3 Jahre, für 10 Jahre, für 40 Jahre vielleicht, und nur durch Vertragabschluss. Das ist schon die größte Einheit, die die Menschen erreichen können. Selbst die Ehe ist eine Einheit, aber die ist auch nicht eine Einheit, die dauerhaft auf Ewigkeit bleibt, in dem Sinne, dass sie einfach irgendwie wie Gott und Jesus miteinander verbunden sind. Sie sind eine Einheit von zwei Menschen, die zusammen einen Vertrag schließen, ein Ja-Wort. Ja, aber wann sind wir eigentlich herrlich konkret? Wann kommt dieser fantastische Gedanke der Herrlichkeit unter uns zum Ausdruck? ganz normal, wenn wir hier miteinander zusammen sind. Das ist schon die Herrlichkeit. Weil jeder hierher kommt, ist schon eine Einheit erlebbar. Wir sind alle von dem gleichen Gedanken geführt, in die Vorhöfe des Tempels zu kommen, in dem Tempel zu sein, wie Ralf das gesagt hat. Und wir kommen alle in einem Ort und sind einig, dass wir in dieser Zeit miteinander ein bisschen länger als eine Stunde verleben möchten. Und das ist uns ein Herzensanliegen. Und wenn wir in den Hauskreisen zusammenkommen, das ist genau so, diese Einheit, diese Herrlichkeit. Und wenn wir zusammenhalten noch, nicht nur kommen und gehen, sondern auch innerlich über die Zeiten miteinander zusammenhalten, mit Herz und Seele, auch mit praktischen Hilfen, dann ist es auch eine Herrlichkeit, die nicht von dieser Welt ist. Es gibt sicherlich viele soziale Strömungen, alternative Art und Weise in dieser Welt, die das auch versuchen. Aber es ist noch ein anderer Geist da drin. Wenn wir füreinander beten, machen wir auch lange Zeit, füreinander beten, dass es dem anderen besser geht, dass ihm geholfen wird. Das ist auch eine Einheit. Wenn wir miteinander lachen und weinen, das ist diese Herrlichkeit der Einheit. Wenn wir mit anderen Kirchen, obwohl wir so jeweils auf uns selbst fixiert sind, suchen gemeinsam am Anfang des Jahres zu beten auf der Ebene der Evangelischen Allianz. Das ist Einheit, gelebte. Und das ist auch eine Herrlichkeit, die damit einhergeht. Wenn wir 1000 Jahre miteinander, habe ich schon gesagt, feiern, wenn wir Friedensweg miteinander laufen, wenn wir diesen Gottesdienst miteinander gestalten und, das ist Herrlichkeit in Einheit. Weil sie etwas mit dieser Einheit Gottes zu tun hat, mit Missio Dei. Und das ganz Schöne ist, das gebe ich nochmal uns mit. Wir sind nicht nur eine sich unaufhörlich bemühende Arbeitsgemeinschaft. Glaubens- und Arbeitsgemeinschaft. Wir bemühen uns immer was zu erreichen, was nach außen zu geben, miteinander zu erleben. Wir sind nicht nur eine unaufhörlich sich bemühende Arbeitsgemeinschaft, der mal das eine, mal das andere, mal mehr, mal weniger gelingt und nur, wenn sie sich wirklich besonders anstrengen. Nein, Jesus selbst bildet uns heraus Jesus bildet uns heraus zu seiner Braut. Wir sind die Braut Jesu. Wir, die Christen, wir, die Gemeinden, wir sind die Braut Christi. Das wird in dem Brief an Epheser metaphorisch schön aufgegriffen und angedeutet und in der Offenbarung wird es auch an mehreren Stellen angesprochen. Die Gemeinde Christi ist nicht irgendeine Ansammlung der gutwilligen Menschen. Das ist seine Braut, an der er selbst arbeitet, kann man sagen, um die er wirbt. Und er ist der wiederkommende Bräutigam. Das wird in den Gleichnissen von ihm selbst mehrmals kommuniziert und ausformuliert. Es dauert, bis der Bräutigam kommt, aber die Braut bereitet sich vor und sie freut sich schon auf die Hochzeit, sie freut sich schon auf sein Kommen. Da ist viel mehr Intimität als nur dieses formell Gehören dazu und das tun, was er uns aufgetragen hat. Irgendwie so nominell in diesem Missio Dei Gottesprozess dabei sein. Es ist eine viel intimere Schiene, die damit eingewoben ist, die mit Liebe zu tun hat, mit Treue, mit tiefen Verbindung. Und wahrscheinlich arbeitet Jesus nicht nur darauf hin, dass wir so immer eine bessere, immer schönere Braut werden, wie man so sagt, ohne Makel und Runzel. Ich glaube, er freut sich einfach über und auf diese Braut. Und eines Tages, so heißt es in der Bibel, ein bisschen verdeckt, nicht so als eine Lehre klar ausformuliert, eines Tages gibt es einfach eine himmlische Hochzeit zwischen dem Bräutigam und der Braut, uns. Und so befinden wir uns als Christen von heute, wir sind auch Christen vor uns und nach uns, in einem dauerhaften Advent. Und mit diesem Seil, mit diesen Seilen möchte ich das Ganze ein bisschen nochmal so zum Ausdruck bringen, veranschaulichen. Am nächsten Sonntag sind sie nicht mehr zu sehen. Gott hat die Welt gegründet, das anfängliche Proton. Er hat die Welt immer im Blick behalten, durch die Geschichte hindurchgeführt, durch Auf und Abs. Seine Vision ist Eschaton, die vollendete Welt, die zukünftige Welt. Wir sind mittendrin und sie lebt und wirkt unter uns. Das Seil geht zum und vom Eschaton. Und zusammenfassend möchte ich gerne so sagen, die Ewigkeit, von der wir am letzten Sonntag, Ewigkeitssonntag, thematisch gesprochen haben, hat schon jetzt begonnen. Und zwar auch als Herrlichkeit. Nicht, dass wir gerade in dieser adventlichen Zeit an das Sterbliche und Endliche denken und an den ganz, ganz besonderen Neuanfang im Himmel. Es ist schon alles im Vollzug irgendwie. Und nicht nur in Schwachheit, sondern auch in Herrlichkeit. Auch hier in Wasbüttel. Ich habe noch eine Folie vorbereitet, die ist uns einigermaßen bekannt. Auch hier in Wasbüttel vollzieht sich die Ewigkeit in Herrlichkeit im Jetzt. Ja, wir geben als einzelne Christen und Kirchen nicht immer das beste Bild ab. Wir haben uns diese Vision gegeben, diese Arbeitspunkte oder diese Glaubenspunkte oder diese Verhaltenspunkte, was auch immer das ist. Aber all das ist von der Einheit im Missio Dei und auf die Einheit der Menschen, die Gott zusammenführt an diesem Ort und die er noch bringen wird. Wir geben nicht immer das beste Bild ab, obwohl wir schöne Konzepte entwickeln können. Aber das Konzept Jesu, das wir leben und gestalten, ist eben himmlisch. Von seiner Art und von seiner Vision bestimmt. Und immer herrührend vom Advent der kommenden neuen Welt Gottes, die schon jetzt unter uns und in uns wirkt. Und darin bist du und ich und unsere Gemeinde und Gemeinden eingebunden. Und es sollen noch viele hier ihren Platz finden, die Gott finden wird und die Gott finden werden. Wir sind da, weil wir uns gut wohlfühlen dürfen, hat Ralf gesagt. Ja, hier dürfen wir uns in diesem Bereich, in diesem Prozess, in diesem Geschehen wohlfühlen, unser Platz finden und miteinander unterwegs sein. Und das möchte ich gerne jetzt abschließen mit diesen Seilen, die überall ausgelegt sind, auch ein Stückchen veranschaulichen. Jeder von euch hat die Möglichkeit, das Seil anzufassen. Bis jetzt liegt das einfach so auf dem Boden. Jeder von euch kann einfach ein Stückchen vom Seil oder das Seil an einer bestimmten Stelle einfach anfassen, die Hand nehmen. Habt einfach Mut. Wer möchte, das muss man nicht machen, aber wer möchte, kann gerne einfach das Seil in die Hand nehmen. Man kann sich auch umdrehen, wo es nicht geht. Genau. Ja, und jetzt schaut euch einfach gegenseitig an. Ihr seid alle an einem Seil angebunden, verbunden. Obwohl wir so unterschiedlich sind, von der Herkunft, von der charakterlichen Seite, von Erfahrungshorizont und, vom Alter. Wir gehören alle zusammen und das alles eingebunden ist in dieses Missio Dei. Also, die letzte Folie bitte. Nicht du und ich allein bleiben dran, wir bleiben dran. Als eine Gemeinschaft, die durch Jesus selbst verbunden ist. Und er zieht uns regelrecht mit dieser seiner Vision, mit dieser seiner Liebe, mit dieser seiner Treue, mit dieser bewegenden Kraft des Heiligen Geistes. Ich ziehe einfach mal hier. Ihr könnt gerne an den Seilen noch weiter festhalten. Er zieht uns und schaut mal, was das bedeutet. Das ist eine Dynamik da. Es geht alles hoch, ne? Es bewegt sich alles. Es sind noch nicht nur Worte. Deswegen beten wir miteinander. Der Pfeil soll ja auch zeigen, wir beten zu Gott und Gott gibt uns was zurück. Da ist viel geschehen, da ist viel Leben. Meinetwegen persönlich, meine persönlichen Anliegen sind auch in der Gemeinde vertraut und die Gemeinde betet dafür. Oder wir beten auch als Gemeinde und Gemeinden. Wir praktizieren diese gegebene Beziehung als Gemeinden. Und das geht genau so. Was wir hier vor Gott bringen, was wir ihm abgeben, es findet Wirkung. Es setzt sich fort. Vielleicht nicht sofort. Manche Gebete brauchen Zeit. Manche Prozesse brauchen ihre Erklärung und oft Geduld, aber es bewegt sich immer was. Ihr setzt hier einfach zwei Punkte, ihr denkt diese Gedanken weiter und lebt hier einfach in die Adventszeit hinein. Und ich wünsche uns an dieser Stelle ein weiteres angenehmes Hören und Berührtsein von der schönen Musik jetzt und von den Gedanken des Advents.